Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Und im Programm heute leise Matatus, Elektrobusse auf Nairobi-Straßen von einem kenianischen Start-up-Unternehmen. Außerdem ein Vorgeschmack auf die Hannover-Messe, die Industrieschau, die ab Sonntag erstmals wieder in Präsenz stattfinden wird. Zunächst aber in die Schweizer Berge nach Davos zum Weltwirtschaftsforum, bei dem heute Vormittag Ursula von der Leyen gesprochen hat, die EU-Kommissionspräsidentin, die ja noch immer mit den Mitgliedstaaten ringt um ein Ölembargo gegen Russland, das inzwischen in den kommenden Tagen erwartet wird. Aus Davos berichtet für uns Michael Watzke.
Das größte Hilfspaket in der Geschichte der EU für ein Drittland, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in Davos an.
We have proposed a 10 billion euros macrofinancial assistance. It is the largest package of macrofinancial assistance ever conceived by the European Union for a third country. Other countries, starting with our friends in the United States, are doing their utmost too.
Die USA hatten der Ukraine kürzlich Wirtschafts- und Militärhilfe von mehr als 30 Milliarden Dollar versprochen. Die EU versteht ihre Hilfsplattform als Reform- und Investmentpaket, vergleichbar mit dem European Recovery Program, das die USA nach dem Zweiten Weltkrieg auflegten, um Deutschland und Europa wieder aufzubauen, besser bekannt unter dem Namen Marshallplan. Ursula von der Leyen sprach heute von einem Marshallplan für die Ukraine.
A Marshallplan for Ukraine. We should leave no stone unturned. That is including, if possible, the Russian assets that we have frozen. It is also about building the future that Ukrainians have chosen themselves.
Um die Zukunft aufzubauen, die die Ukrainer selbst gewählt hätten, sollte Europa alles in seiner Macht Stehende tun, so von der Leyen. Auch eingefrorene Vermögen russischer Oligarchen und Konzerne dazu verwenden, russische Kriegsschäden in der Ukraine zu beseitigen. Außerdem kündigte die EU-Kommissionspräsidentin an, auch die Investitionen in den European Green Deal zu erhöhen, also die Bekämpfung von Klimawandelfolgen, mit einem zusätzlichen Programm namens Repower EU. 300 Milliarden Euro will die Kommission dafür aufbringen, um die Abhängigkeit von russischem Erdöl und Erdgas zu beseitigen, beispielsweise mit dem Bau neuer Offshore-Windanlagen. Der Anteil erneuerbarer Energien, der in Europa derzeit bei knapp 25% liegt, soll auf 45% quasi verdoppelt werden.
Through Repower EU, we will practically double this share to 45% in 2030. This is only possible by also bringing cross-border cooperation to a new level.
Die große Frage hinter all diesen Ankündigungen: Wie will die EU das finanzieren? Diese gewaltigen Investitionen schultern in Zeiten hoher Inflation und unsicherer Wirtschaftsentwicklung. Antworten erwarten sich die hier in Davos versammelten Wirtschaftslenker von Christine Lagarde, der Chefin der Europäischen Zentralbank EZB. Lagarde ist seit gestern Abend hier in Davos. Heute Vormittag gab sie der Wirtschaftsagentur Reuters ein Interview, in dem sie Rezessionsängste in Europa zu zerstreuen versuchte. Mehrere Wirtschafts- und Regierungsvertreter hatten gestern auf dem World Economic Forum gewarnt, die wirtschaftlichen Aussichten hätten sich verdunkelt, die Risiken seien enorm angestiegen. Krieg, Inflation, unterbrochene Lieferketten, Energieunsicherheit, Rohstoffmangel sind die Schlagworte. Auch Lagarde warnte, dass Wachstum und Inflation auf unterschiedlichen Pfaden seien, weil der erhöhte Preisdruck die Wirtschaftsaktivität behindere und die Kaufkraft der Haushalte verringere. Eine solche Gemengelage kann zu Stagflation führen, einer gefürchteten Mischung aus Inflation und Stagnation. Aber Lagarde hält die Gefahr für die EU beherrschbar und hat eine vorsichtige Abkehr der EZB von der Ultraniedrigzinspolitik angekündigt. Wann und wie die derzeitigen Negativzinsen wieder steigen könnten, Einzelheiten dazu erwarten sich die Teilnehmer des WEF heute Abend bei einer Rede von Christine Lagarde im Kongresszentrum hier in Davos.
Und aus Davos berichtete Michael Watzke. Und auf eine Zinswende wurden die Märkte ja schon mehrfach vorbereitet. Frage an Sami Ibrahim: Im Frankfurter Börsensaal, haben diese Aussagen jetzt aus Davos für Bewegung heute gesorgt, am Devisenmarkt oder auch bei Aktien?
Da vor allen Dingen am Devisenmarkt, also den Euro, den hat es prompt über 1,07 Dollar gehoben. Das ist schon insgesamt eine ordentliche Entwicklung in den letzten Tagen. Frau Lagarde hatte ja schon das ein oder andere gesagt. Bis Ende September keine Negativzinsen, ist ja auch eine Ansage. Zwischendurch stieg der Euro noch stärker, aber dann hat die französische Notenbank ein wenig gebremst und erklärt, die EZB plane nur kleine Schritte, also keine großen Sprünge. Gibt es beim DAX heute übrigens auch nicht. Aktueller Stand jetzt 14.058 Punkte, also gute 100 Punkte oder 0,8% niedriger als gestern Abend.
Das Ringen um ein EU-Ölembargo war gestern ja auch schon Thema in Davos und auch die Idee, sich beim Kauf von Öl zusammenzutun, um Einfluss zu nehmen auf die stark steigenden Ölpreise derzeit. Ja, diese Aussicht auf ein amerikanisch-europäisches Käuferkartell, die brachte gestern der deutsche Wirtschaftsminister in die Diskussion. Und diese Idee, die wollen wir uns jetzt noch mal genauer anschauen. Wie realistisch ist das?
Das ist ja Teil des geplanten Ölembargos, das allein schon schwer innerhalb der EU durchzusetzen. Vorbehalte auch, das hat Habeck ja gesagt, hat vor allem Ungarn. Da gibt er sich immerhin zuversichtlich, dass dieses Embargo kommt. Nun aber eben diese Preisobergrenze. Und das will ich mal versuchen aufzudröseln, wie das laufen könnte. Bei mir ist dazu David Kohl erschienen, Chefvolkswirt beim Bankhaus Julius Bär. Es müssten ja viele Länder mitmachen, hat Habeck ja auch gesagt, bei so einer Absprache. Wie soll das gehen?
Sicherlich, wenn Sie Preisobergrenzen durchsetzen möchten, dann müssen Sie irgendwie die Nachfrage kontrollieren können. Und da müssen halt viele Länder mitmachen, gerade die großen Nachfrager. Man kann vielleicht den Vorschlag gerade jetzt etwas abgewinnen, weil die Situation ist recht günstig. Im Moment ist der größte Nachfrager der Welt, China, sehr beschäftigt mit der Null-Covid-Strategie. Damit dämpft man die Nachfrage allein schon aus diesem Land. Und da sind natürlich die restlichen Nachfrager am längeren Hebel. Aber ganz klar ist, ohne eine institutionelle Rahmensetzung wird das nicht immer so bleiben. China wird sich auch die Nachfrage erholen und dann wird es sehr viel schwieriger, Preisobergrenzen hier durchzusetzen.
Europa und die USA arbeiten da zusammen, hieß es ja auch. Reichen diese beiden volkswirtschaftlichen Räume, also groß genug sind sie ja, aber reichen die alleine aus, um da tatsächlich als Global Player auf dem Markt aufzutreten und zu sagen, nö, kaufen wir nicht?
Es ist natürlich eine Ansage und dort verfängt oder ist entscheidend, wie stark glaubt der Markt das. Viele von diesen Preise, und das sehen wir gerade im Ölmarkt, aber auch im Gasmarkt, da ist auf der einen Seite die Angebots-Nachfrage-Balance und auf der anderen Seite natürlich auch das spekulative Element. Dieses spekulative Element kann man natürlich durch solche Ansagen, durch auch vielleicht Aktionen an den Reserven, die diese Länder haben, insbesondere die USA hat die strategische Ölreserve, kann man natürlich viel steuern und dann versuchen, hier gerade diese spekulativen Elemente herauszunehmen aus dem Ölpreis und damit die Kontrolle zu verstärken. Auch eine mögliche Regulierung hier auf Ölpreise zu wetten, ist natürlich etwas, was man ins Spiel bringen kann. Und da sind natürlich die beiden Märkte, die da wohl auch, wo der meiste Handel sich abspielt, hier am längeren Hebel.
Kann man denn Putin direkt mit einem, ja, naja, mit dem Embargo vielleicht schon, aber mit diesen Preisobergrenzen auch treffen? Denn russisches Öl ist ja momentan sowieso günstiger als das von anderen Anbietern.
Das ist richtig. Natürlich Putin direkt wahrscheinlich nicht. Die russischen Öleinnahmen werden dann etwas zurückgehen. Aber ganz entscheidend ist, dass man wirklich hier versucht, was an den Preisen zu machen und eben nicht so sehr nur bei den Volumina zurückgehen. Das ist ja das ursprüngliche Embargo. Da ist schon der Vorschlag, der geht in die richtige Richtung, dass man hier eben auch versucht, preislich etwas zu machen. Sie haben es richtig gesagt, derzeit sind die Ölpreise für russisches Öl sehr viel tiefer. Da leidet jetzt schon Russland. Aber es geht immer wieder darum, diesen Druck eben noch zu erhöhen und da die Schlupflöcher zu schließen.
Sagt David Kohl, Chefvolkswirt vom Bankhaus Julius Bär. Herzlichen Dank.
Soweit also Einschätzungen zum Ölmarkt. Vielen Dank auch von dieser Stelle. Schauen wir mal auf Einzelwerte heute. Der Flughafenbetreiber Fraport, der hat heute zur Hauptversammlung eingeladen. Da war von Abfertigungsproblemen im Sommer die Rede. Wie kam das denn an?
Naja, vor allem kam es nicht ganz unerwartet. Diese Probleme, die hat es ja zu Ostern auch schon mal gegeben. Da mussten dann zum Teil Mitarbeiter aus der Verwaltung aushelfen bei der Abfertigung. Inzwischen hat man viel Personal eingestellt, sucht aber eben auch immer noch händeringend nach Leuten. Es wird also wie Ostern eben auch wieder Streichung von Flügen geben. Allein die Lufthansa, die hatte zu Ostern 100 Flüge gestrichen. Damit gibt es natürlich auch Umsatzausfälle für Fraport. Die Aktie gibt heute jedenfalls knapp 1% nach.
Und dann müssen wir noch auf die Foto-App Snapchat schauen. Die hat mit ihrem Ausblick die Aktie auf Talfahrt geschickt gestern Abend.
Ja, kann die eigene Prognose nicht halten für das Quartal. Das Geschäft, das läuft deutlich schlechter als erwartet. Und interessant ist hierbei, wie schnell das ging. Innerhalb eines Monats, da sind die Umsätze kräftig zurückgegangen. Die Aktie verliert jetzt inzwischen vorbörslich in den USA rund 29%. Das Manko ist eben, diese Meldung setzt große Teile der Technologiebranche insgesamt unter Druck.
Und interessante Meldung auch, dass sich der Unterkünftevermittler Airbnb jetzt aus China zurückziehen will. Was steckt denn dahinter?
Ja, haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Ihnen die Entscheidung schwer gefallen ist. Das wiederum kann man gut glauben. Ist ja auch ein sehr großer Markt, den man da von Seiten von Airbnb aufgibt. Knapp 4% verliert jetzt die Aktie. Ein Grund könnte natürlich die Null-Covid-Strategie sein, die allen Firmen zu schaffen macht, aber natürlich auch einem Vermittler für Zimmer und Wohnungen. Und es gibt allerdings eben auch sehr viel Druck der Regierung in Peking auf Technologiekonzerne. Auch das hat ja schon zu einer Fluchtreaktion bei verschiedenen Tech-Konzernen geführt.
Schauen wir noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
Die Umlaufrendite wieder etwas gestiegen auf 0,87%.
Und der Goldpreis?
Wird mir hier leider gerade ja nicht angezeigt, müssen wir nachrechnen.
Dann machen wir das heute Nachmittag in Wirtschaft und Gesellschaft dann auch wieder mit Samir Ibrahim. Vielen Dank bis hierhin nach Frankfurt. Neben der Ölversorgung treibt das Wirtschaftsministerium auch die Abhängigkeit vom Gas und ein plötzlicher Lieferstopp Russlands weiter um. Die Kohlekraftwerksreserve soll ausgebaut und im Fall eines Gasengpasses kurzfristig in Betrieb genommen werden. Ein entsprechendes Gesetz sei in Vorbereitung, hieß es heute aus dem Wirtschaftsministerium. Ein kleiner Hoffnungsschimmer allenfalls für die Unternehmen, denn generell ist die Stimmung in der Wirtschaft nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine doch ziemlich abgesagt. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der hat heute die Ergebnisse einer Umfrage unter 25.000 Unternehmen veröffentlicht. Frage an Jörg Münchenberg im Hauptstadtstudio. Haben sich die Unternehmen denn von dem ersten Schock erholt?
Die Stimmung kippt, so hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag die Ergebnisse seiner Umfrage unter rund 25.000 Unternehmen überschrieben. Das gilt vor allem für die Zukunft, die Geschäftserwartungen. Die Gründe, muss man sagen, liegen ja auf der Hand. Die deutlich gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise und die Lieferengpässe aufgrund des harten Lockdowns in China. Aber es gibt auch ganz kleine Hoffnungsschimmer. Das Ende der Corona-Beschränkungen hier im Inland, das alles zeigt schon Frau Barner, die Lage und die Erwartungen der einzelnen Branchen sind durchaus unterschiedlich. Beim Blick auf das große Ganze ergibt sich folgendes Bild. Demnach rechnet der DIHK in diesem Jahr mit einem Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt von 1,5%. Das ist etwas pessimistischer als der Sachverständigenrat und auch die Bundesregierung. Pessimistisch, muss man sagen, ist der DIHK auch für die Inflationsentwicklung. Hier rechnet der Verband aufs Jahr gerechnet mit 7%. Und auch im kommenden Jahr, so heißt es, wird der Preisdruck wohl eher hoch bleiben, weil die meisten der befragten Unternehmen diesen Preisdruck eben weitergeben wollen an ihre Kunden. Das dauert zeitlich manchmal ein bisschen, bis das dann ankommt. Und manche Branchen haben auch die hohen Kosten noch nicht vollständig weitergegeben, wollen dies aber durchaus tun. Schaut man sich die Geschäftserwartungen an, dann sind die, Ausnahme Gastronomie und tourismusnahe Dienstleister, fast überall eingebrochen, vorneweg bei den energieintensiven Industriezweigen, aber auch im Baugewerbe zum Beispiel wegen des Mangels an Holz, Stahl und Baustoffen. Dazu kommt dann auch noch der Fachkräftemangel und selbst der Handel stuft den Ausblick eher zurückhaltend ein, rechnet mit einer Verschlechterung des Geschäfts. Also Tenor heute insgesamt, die Abwärtsrisiken sind dann doch deutlich höher als die Aufwärtschancen.
Schauen wir noch auf die Chemiebranche. Die hängt ja extrem vom Gas ab. Und auch da hat der Branchenverband heute über den Jahresstart berichtet. Wie ist denn da die Lage und vor allem, wie sind da die Aussichten?
Genau, beim Blick zurück ergibt sich ein durchwachsenes Bild, weil erstmal hat die Branche von den kräftigen Preiserhöhungen am Anfang des Jahres profitiert. Aber natürlich schlagen auch hier am Ende die Engpässe bei den Lieferketten und auch die exorbitant gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten durch. Und das merkt man natürlich auch bei Deutschlands drittgrößtem Industriezweig. Die Kunden drosseln die Produktion, bestellen weniger Chemikalien und die gestiegenen Kosten lassen sich natürlich auch nicht unendlich an die Kunden weitergeben. Die Folge, die Kapazitätsauslastung liegt derzeit nur bei 81% und das sei eben jetzt schon unter Normalbereich, heißt es. Eine Prognose, auch ganz interessant für das gesamte Jahr, will der Verband der chemischen Industrie es gar nicht abgeben. Aber man schaut insgesamt doch eher düster in die Zukunft, hieß es heute, von Rezessionsstimmung ist da die Rede. Und sollte es tatsächlich ein Gasembargo oder einen Lieferstopp aus Russland geben, dann hätte das natürlich auch auf die extrem erdgasabhängige Branche fatale Folgen.
Jörg Münchenberg, vielen Dank für diese Information. Für die Messewirtschaft waren es harte Pandemiejahre. Jetzt wird die gelockerte Zeit genutzt, um das Versäumte nachzuholen, und zwar erstmals wieder live und in Farbe. So öffnet auch die Hannover Messe, die weltweit bedeutende Industrieschau, am Wochenende wieder echte Messehallen, und auch die Wirtschafts- und Politikprominenz reist an. Bastian Brandau mit einem Vorgeschmack auf das Messe-Comeback.
Geschäftiges Treiben auf dem Messegelände in Hannover. Dort, wo lange Zeit die Hallen verwaist waren und nur das Impfzentrum für ein wenig Betrieb sorgte, wird wieder aufgebaut. Am Montag beginnt die Hannover Messe, und die sei etwas Besonderes, sagt Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe.
Wir sehnen das wirklich herbei, dass Hannover Messe hier in Präsenz stattfinden kann.
2020 war die Hannover Messe wegen der Pandemie ausgefallen. Im vergangenen Jahr hatte sie online stattgefunden. In einem gewissen Maße gangbar, sagt Köckler, aber eben mit Grenzen.
Wenn 90.000 Teilnehmende auf 1.800 Aussteller treffen, dann geht das nicht außerhalb von Messehallen. Da fehlt das Zufällige, da fehlt das Begeisternde, da fehlt das, was uns Menschen ja ausmacht, im Miteinander.
Nun findet die Messe hybrid statt. Rund 2.500 Aussteller seien es in diesem Jahr. Die Nachfrage nach rein digitaler Teilnahme dabei überschaubar. Wer aber nicht anreisen könne oder wolle, den werden Telepräsenzroboter auf der Messe herumführen. Die dürfte politisch wie selten werden. 9 Jahre nachdem Wladimir Putin zu Gast war und Russland Partnerland, hat der russische Überfall auf die Ukraine schon vorher bestehende Probleme noch dringlicher werden lassen.
Versorgungssicherheit, wie stelle ich sicher, dass Energie da ist? Und auf der anderen Seite, wie stelle ich sicher, dass wir dem Klimawandel jetzt tatsächlich entgegentreten? In diesem Spannungsfeld findet die Hannover Messe statt.
Der Weg zum klimaneutralen Wirtschaften führe nur über die Industrie. Das Technikunternehmen Bosch nimmt für sich in Anspruch, seit 2020 bilanziell CO2-neutral zu produzieren. In Hannover werde das Unternehmen unterschiedliche Projekte präsentieren, sagte Ralf Najork, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH.
Zum einen bieten wir an eine optimierte Software, eine Industrie 4.0 Software für den Betrieb von Fabriken und ganzen Unternehmen, die zum Beispiel bei Bosch schon 5% des gesamten Energieverbrauches eingespart hat. Genauso wichtig bei Bosch Rexroth, wir gehen in immer neue Technologien rein, die Energie deutlich besser verwerten. Wir haben zum Beispiel eine 80% höhere Energieeffizienz, wenn wir in unsere neuen bedarfsgeregelten hydraulischen Antriebssysteme gehen, gegenüber konventionellen Antrieben.
Angesichts knapper werdender Ressourcen werde auch die Wiederverwertung von Rohstoffen immer wichtiger. Um den absehbaren Fachkräftemangel abzudämpfen, präsentiert sich Portugal als diesjähriges Partnerland mit einem hohen Anteil von Absolventen in technischen Studiengängen und Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien. Denn um die Wirtschaft wirklich klimaneutral umzustellen, muss die Produktion von Erneuerbaren um ein Vielfaches gesteigert werden. Davon geht man auch bei Bosch aus.
Und das ist jetzt mal nicht unbedingt das Thema der Industrie, das ist ein Thema der Politik und der Energieversorger. Die ganze Industrie stellt heute auf der Basis der Idee um, wir haben Grünstrom und werden damit CO2-neutral. Dann wird es auch Zeit, dass der Grünstrom kommt. Und das ist sicherlich eine herausfordernde Fragestellung, insbesondere hier in Deutschland, wo wir uns schwer tun, in schneller Zahl erneuerbare Energiequellen zu erschließen.
Ein Thema, zu dem Wirtschaftsminister Robert Habeck mit Siemens-Chef Roland Busch und der neuen DGB-Vorsitzenden Jasmin Fahimi am Sonntag auf der Hannover Messe diskutieren wird. Erstmals seit 16 Jahren wird dann am Sonntagabend nicht Angela Merkel die Messe eröffnen, sondern Olaf Scholz. Beim traditionellen Eröffnungsrundgang am Montag wird der Bundeskanzler vom portugiesischen Premierminister António Costa begleitet werden.
Zur bevorstehenden Hannover Messe ein Bericht von Bastian Brandau. Hierzulande fahren immer mehr Busse elektrisch. Laut Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC hat sich die Zahl 2021 fast verdoppelt auf rund 1270 E-Busse. Davon ist ein Land wie Kenia noch weit entfernt. In Kenias Hauptstadt Nairobi fahren hauptsächlich die mit Diesel betriebenen Matatus, aber auch dort beginnt langsam die elektrifizierte Zukunft. Dank eines kenianischen Start-ups mit großen Zielen. Aus Nairobi berichtet Saida Belatel.
Durch die Innenstadt Nairobis schieben sich dicht an dicht Kleinbusse. Die meist mit Diesel betriebenen sogenannten Matatus sind das Hauptverkehrsmittel in der Millionenstadt. Sie verschmutzen die Luft und sind ziemlich laut. Der öffentliche Nahverkehr ist hier für etwa 60% der Abgase verantwortlich. Doch die Zukunft der Elektromobilität hat begonnen. Neben E-Autos und E-Rollern fahren seit kurzem auch die ersten Elektrolinienbusse durch Kenias Hauptstadt. Auf die Straße gebracht vom Startup Basigo.
The air was so clean. And there was no noise pollution.
Während des ersten Corona-Lockdowns war die Luft so rein und es war so angenehm leise in Nairobi. Man konnte sogar den Mount Kenya sehen. Wir wollten dazu beitragen, dass es hier immer so ist. So entstand die E-Bus-Idee.
Public transport sector, that is how the idea came.
Sagt Manager Samuel Kamunia. Das Startup ist bislang der einzige E-Linienbusbetreiber. Es gibt zwei Fahrzeuge, die unterschiedliche Routen fahren. Die Busse haben bequeme Sitze. Wer aussteigen will, kann Knöpfe an den Haltestangen drücken. Es gibt auch WLAN und Handys können geladen werden. Auf einem Bildschirm läuft ein Werbefilm. Eine Fahrt im E-Bus kostet genauso viel wie in den üblichen Matatus. Auch der Busfahrer ist überzeugt.
In
Nairobi kann man morgens nicht richtig sehen. Die Stadt ist durch Abgase vernebelt. Ich denke, E-Mobilität ist die beste Lösung für die Zukunft. Der Bus hat 25 Sitzplätze. Etwa die Hälfte ist besetzt. Ein junger Mann hat es sich in der letzten Reihe bequem gemacht. Die anderen Busse stoßen im Gegensatz zu den E-Bussen viel CO2 aus. Außerdem ist es hier angenehm leise. Es lohnt sich, diesen Bus zu nehmen. Die Fahrt macht Spaß. Weiter vorn im Bus sitzt eine ältere Frau. Sie nimmt nur noch ungern die üblichen Matatus. Als ich zum ersten Mal mit diesem Bus fuhr, war ich schwer beeindruckt. Er erinnert mich an ein Flugzeug. Außerdem sind die Sitze gemütlich und es ist nicht so überfüllt. Um bis zu 250 Kilometer zu fahren, müssen die Busse über Nacht mehrere Stunden geladen werden. Dafür gibt es bisher nur eine Ladestation. Startup-Manager Samuel Kamunia ist guter Dinge, dass sich das bald ändert. Sein Ziel? 2025 sollen schon 1000 E-Busse durch Kenia fahren.
Saida Belatel berichtete aus Kenia, wo Olaf Scholz nicht war. Die Afrikareise des Bundeskanzlers ist dafür aber noch Thema in unserer Wirtschaftspresseschau heute. Zunächst geht es aber um das Weltwirtschaftsforum in Davos.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt zum Treffen in Davos: Ukraine-Krieg, Pandemie, Klimakrise und Inflation zeigen, auch die Wirtschaft kann sich ihrer Verantwortung nicht mehr entziehen. Wer unternehmerisch handelt, handelt politisch. Die Zeit, in der man als Konzernchef oder Chefin angeblich ideologische Debatten vermeiden konnte, ist vorbei. Und das ist richtig so. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle fügt hinzu: Nun müssen Lieferketten völlig neu gedacht werden, bei Getreide wie bei Mikrochips. Und dazu kommt die um ein Vielfaches größere und ebenso drängende Aufgabe, die Weltwirtschaft auf Nachhaltigkeit umzustellen. Selbst wenn sich all dies nicht durch Reden lösen lässt und schon gar nicht bei einer viertägigen Konferenz, müssen die wirtschaftlichen und politischen Führer irgendwann damit beginnen. Davos kann ein Anfang sein, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Neue Osnabrücker Zeitung überlegt vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. Davos bietet den Blick auf Berge von Geld. Und man muss kein Sozialist sein, um exorbitante Extragewinne vor dem Hintergrund von Krieg und Not anstößig zu finden. Übergewinnsteuern, die außerordentliche Krisen- und Kriegsprofite wenigstens teilweise abschöpfen, sind überfällig und kein Teufelswerk aus der kommunistischen Mottenkiste. Die Ukraine wird noch lange Unterstützung brauchen, ebenso wie Millionen von Bitterarmen und Hungernden im Nahen Osten und in Afrika nicht im Stich gelassen werden dürfen. Die Rheinzeitung aus Koblenz blickt auf die Afrika-Reise des Bundeskanzlers. Es ist aus einer Vielzahl von Gründen richtig, dass Scholz den geschundenen Kontinent so früh auf sein politisches Raster setzt. Zunächst einmal aus keineswegs nur selbstlosen Gründen. In Niger und in anderen Staaten können noch beträchtliche Rohstoffvorkommen erschlossen oder für den eigenen Bedarf gesichert werden. Gas, seltene Metalle und, für die, die es immer noch haben wollen, auch Uran. Wenn man nicht will, dass das alles gegen ganze Staaten versklavende Konditionen in chinesischen Zugriff gerät, muss man selbst Flagge zeigen. Die FAZ warnt: Auf dem Kontinent sind da bestimmt härtere Bretter zu bohren als anderswo. Aber schon bei den Investitionen fällt auf, dass Deutschland im Vergleich zu anderen westlichen Staaten deutlich zurückliegt. Und auch China und Russland bemühen sich intensiv um Afrika. Das hat man in Deutschland oft beklagt, aber nie richtig versucht, etwas entgegenzusetzen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Über den Abrechnungsbetrug mit Corona-Tests und den Prozess am Landgericht Bochum können Sie gleich mehr erfahren. In Deutschland heute nach den Nachrichten dann mit meiner Kollegin Ute Reckers am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.